Ein Stück Schweden in Funk aus Europa. Stefan Michael Schröder, Professor für Skandinavistik, ist zu Besuch. Wir wollen uns duzen. Mir fällt das noch ein bisschen schwer, habe ich gerade gemerkt. Immer wieder zurückgefallen in Sie. So muss es in Schweden auch in den 60er Jahren gegangen sein. Jahrzehntelang, wie ich höre, es beruhigt mich jetzt wieder, gegangen sein, als man vorgeschlagen hat, das so zu halten in Schweden. Und interessanterweise wusste ich ja auch nicht, haben das die Sozialdemokraten quasi zusammen mit dem Sozialstaat dann eingeführt. Und das ist ja genau das, wofür Schweden auch steht, dieser vorbildliche Sozialstaat. Was macht denn dieses System so besonders?
Also das, was dieses System so besonders macht, ist, dass man eine grundlegende Steuerfinanzierung durchgesetzt hat, von allem, also wo wir unsere kleinen Kassen haben, die Rentenkasse, die Arbeitslosenversicherung und so weiter, und wo man dann immer die Möglichkeit hat, dass man von einer Kasse in die andere die Kosten verschiebt. Das ist ein System, was es also in Schweden so nicht gibt, sondern es wird tatsächlich, die allermeisten Leistungen sind steuerfinanziert. Und das heißt natürlich, dass man bei jedem sozialpolitischen oder bei jeder sozialpolitischen Erneuerung tatsächlich also die Gesamtkosten im Blick hat. Mhm. Das ist also etwas, was natürlich ein sehr viel sinnvolleres Plan erlaubt, als das hier in Deutschland geschehen ist, wenn man die letzten 20 Jahre zurückdenkt.
Man hat ja aber den Eindruck, dass auch mehr Geld für Soziales ausgegeben wird dann wieder.
Ja, also da sagt die Forschung, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Also egal, welchen Typus von Wohlfahrtsstaat oder Sozialstaat wir uns anschauen, es wird im Prinzip immer das gleiche Geld umgesetzt. Die Frage ist, wie es verteilt wird und nach welchen Kriterien es verteilt wird. Man hört da immer diese schrecklich hohen Steuersätze in Schweden. Da muss man aber immer dazu sagen, da ist zum Beispiel die Krankenversicherung mit drin. Ne? Also die beträgt bei uns auch 16, 17, je nachdem, wo man versichert ist. Und wenn man das also oben drauf legt auf die Steuern, die Rentenversicherung ist auch mit drin, auf unseren Steuersatz, dann käme man durchaus auf ähnliche Werte.
Hat denn dieses System Kehrseiten auch?
Sicherlich hat es auch Kehrseiten. Also wir haben ja in den letzten 10 Jahren eine recht erregte Diskussion zum Beispiel über die eugenische Tradition in Schweden oder überhaupt in den skandinavischen Staaten erlebt. Also die skandinavischen Staaten waren eine Zeit lang führend und sehr lange in der Eugenik, also man hat Sterilisationsgesetze eingeführt, in Dänemark schon in den 20ern und in Schweden dann 35 das erste Sterilisationsgesetz, die bis 1975 in Kraft waren und wo zumindest in der Frühzeit viele, also insgesamt 63.000 Leute sterilisiert worden sind und mindestens die Hälfte mit Zwangsmaßnahmen. Also das ist durchaus eine Kehrseite dieser Idee einer Gemeinschaft, die sich einen Sozialstaat aufbaut und wo natürlich dann auch ein kollektivistisches Denken vorherrscht, also die Rechte des Individuums dem Kollektiv nachgeordnet werden.
Habe ich jetzt irgendwie nicht ganz verstanden, den Zusammenhang. Wieso mussten die Leute zwangssterilisiert werden oder wieso hat man das geglaubt?
Das waren zum Beispiel Leute, wo man vermutete, dass die also in Zukunft in Sozialkassen, also zum Beispiel eine Mutter, die das vierte Kind kriegte da und gerne eine Abtreibung haben wollte, da und der man einen unsteten Lebenswandel oder wie man das hieß, vorgeworfen hat, dass man sagte, also die Abtreibung gibt es nur, wenn gleichzeitig auch eine Sterilisation durchgeführt wird. Und natürlich bei geisteskranken, geistesschwachen gab es ja noch andere Druckmittel. Und das diente definitiv dazu, dass man also die Sozialkosten reduziert und ist auch von führenden Vordenkern dieses wohlfahrtsstaatlichen Systems vertreten worden. Das ist übrigens nicht nur etwas, was die Sozialdemokraten gemacht haben, sondern da waren sich alle schwedischen Parteien auch einig in 30er Jahren, also fast alle schwedischen Parteien. Das sind durchaus die Kehrseiten, die muss man auch erwähnen. Also,
und das ist lange her, inzwischen wird das natürlich nicht mehr gemacht.
Sicherlich, das Gesetz inzwischen ist 55 aufgehoben worden und die letzten 2 Jahrzehnte war das ja noch eher ein Instrument der einvernehmlichen Familienplanung. Aber wenn man gerade sich anschaut, also wie dieser Wohlfahrtsstaat ja ganz maßgeblich in den 30er Jahren konzipiert worden ist, muss man sagen, das war ein Teil. Die Schweden waren die Ersten, die 1922 ein Institut für Rassenbiologie in Uppsala geschaffen haben.
Inzwischen ist es eher so, dass Schweden als ein vorbildliches Land geht, gerade auch was die Integration von Nicht-Schweden angeht. Die Einwanderungspolitik wird immer als vorbildlich bezeichnet.
Absolut,
was können wir da lernen von den Schweden?
Also was die Schweden aus meiner Sicht richtig gemacht haben, ist, dass sie tatsächlich von Einwanderern gesprochen haben und sehr früh von Einwanderern gesprochen haben. 1930 ist ungefähr das Jahr, wo in Schweden mehr Leute einwandern als auswandern. Schweden war ja früher mal ein ganz großes Auswanderungsland, also vor allem in die USA. Man hat also eine lange Tradition der Einwanderer und man hat sehr frühzeitig diese auch als Einwanderer bezeichnet. Wenn man hier immer noch von Asylanten gesprochen hat oder von Gastarbeitern, die auch ganz bestimmt wieder weggehen, hat man in Schweden konsequent von Einwanderern gesprochen und hat auch diese versucht entsprechend zu integrieren und ist auch sehr viel erfolgreicher als in Deutschland nach meinem Vernehmen, aber auch vor allem natürlich sehr viel erfolgreicher als in den anderen skandinavischen Staaten, also vor allem Dänemark und Norwegen, haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert, glaube ich, darf man laut sagen.
Ist das ein Eindruck, dass das auch was ist, was man so merkt, was man spürt, wenn man in Schweden ist, dass da sowas gut geklappt hat? Ich meine, viele, die in den USA waren oder leben, sagen ja, das ist einfach ein ganz anderes Selbstverständnis da. Zum Beispiel wird auch nicht so viel Wert darauf gelegt, dass jeder jetzt perfekt Englisch spricht. Das wird gar nicht so unbedingt als Hauptintegrationsmerkmal gesehen. Wie ist das dort?
Das ist durchaus vergleichbar, würde ich sagen. Also das ist, man trifft immer wieder auf Personen, die also gut integriert sind, auch in den Medien öffentlich sind, wo also Fußball natürlich sowieso, das ist klar, also ich will jetzt hier nicht die schwedischen Fußballer runterbeten, aber auch also Medienpersönlichkeiten oder auch in anderen sehr sichtbaren Positionen, die also ganz klar keinen schwedischen Hintergrund haben, die eventuell auch Schwedisch mit einem gewissen Akzent sprechen, das ist viel akzeptierter, als das zum Beispiel in Dänemark der Fall ist.
Professor Dr. Stefan Michael Schröder, Skandinavist von der Universität Köln, zu Gast in Funkhaus Europa. Zum Abschluss hätte ich gerne noch einen ganz kleinen Buchtipp von dir. Wir kennen ja alle Astrid Lindgren und viele lesen Henning Mankell, aber gibt es irgendwas, wo man sagen kann, das kennt man vielleicht noch nicht und das ist wirklich super, wenn man was über Schweden erfahren will?
Ja, ich glaube, also in jeder Buchhandlung, wo man geht, wo man ein breites Angebot findet, einer meiner persönlichen Lieblingsautoren ist Per-Olof Enquist, wobei es da ziemlich egal ist, was man, glaube ich, von ihm liest. Er ist viel übersetzt worden die letzten Jahre. Die Übersetzung sind sehr vorzüglich von Wolfgang Butt, einem ehemaligen akademischen Lehrer von mir, der ihn auch seit vielen Jahren übersetzt hat. Und da kann man sich eigentlich jedes Buch auswählen, was man will. Enquist ist der Name.
Enquist, okay. Vielen Dank und adieu, sagt man, glaube ich.
Ne? Ja.
Das Gespräch mit dem Buchtipp vom Schwedenologen gibt es natürlich unter funkhauseuropa.de.